Guten Morgen. Ich freue mich jedes Mal, hierher zu fahren und bei euch zu sein. Es sind jetzt schon ein paar Jährchen, dass wir das so machen dürfen und ich freue mich, dass mein Mann mich heute wieder begleiten kann. Jeffrey, ich bin wirklich einfach froh, immer hier zu sein. Es fühlt sich an wie ein bisschen Heimat, wie ein bisschen Ankommen. So sehr Heimat, dass wir ein bisschen spät dran waren und eine falsche Abfahrt genommen haben, weil wir gar nicht mehr richtig geguckt haben, wie man eigentlich fahren muss. Und trotzdem ist es einfach schön, hier in Völklingen zu sein. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Martina Wittmer. Ich habe einen wunderbaren Mann und wir haben zwei Töchter. Unsere Große hat gerade die Schule beendet. Idiane ist jetzt 19 und Charlene ist 14 Jahre alt. Ich bin in Landau groß geworden, hier in der Pfalz, und habe soziale Arbeit studiert in Ludwigshafen. Und wir waren dann 2 Jahre in Paris und 8 Jahre vor Ort in Haiti und dürfen seitdem die Lebensmission weiter begleiten, unterstützen, aktiv sein. Und es ist mir wirklich eine Ehre, dass ich das auch als Missionsleitung machen darf und die Sprache und einfach mit den Menschen und diese Kultur weiter mit einbringen und da aktiv sein darf. Es ist mir wirklich ein großes Vorrecht. Und ich darf euch da heute einfach ein bisschen mit hineinnehmen. Und jetzt habt ihr einfach so ein bisschen gehört, wie ich mich so vorstelle. Eigentlich gar nicht unüblich, oder? Wie halt so ein Mensch sich vorstellt. Und jetzt wollen wir mal in die Bibel hineinschauen, wie stellt sich denn unser Gott uns vor? Der macht das nämlich echt anders. Und da will ich euch mit hineinnehmen in den 5. Mose 10, ins Alte Testament, die Verse 17 bis 19. Und er sagt, denn der Herr, euer Gott, er ist größer als alle Götter und mächtiger als alle Herrscher. Er ist der große und starke Gott, den man fürchten muss. Er ist gerecht und unbestechlich. Wow. Er ist wirklich derjenige, der der Größte ist, der Mächtigste ist, der alles geschaffen hat von Anfang an. Und sofort den nächsten Satz geht es weiter mit: Den Waisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Dieser große und mächtige Gott identifiziert sich mit wem? Mit den Schwächsten dieser Welt. Waisen und Witwen sind immer diejenigen, die randständig sind in Gesellschaft, die eigentlich keinen Schutz und keine Rechte mehr haben. Und da ist Gott doch so sehr anders wie wir Menschen. Wir würden uns eher so als mächtige Leute der Elite zuordnen, oder? Und Gott macht das nicht nur einmal. Es gibt ganz viele Stellen. Ich kann euch jetzt einfach nur ein paar als Beispiel reinnehmen. Im Psalm 68, 6 bis 7 sagt er, ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt und Gefangene hinausführt ins Glück. Er schenkt Heimat. Er schenkt Wohnung. Er selbst, nicht nur im Materiellen, sondern er sagt, ich bin deine Heimat. Und zwar zu wem? Zu den Waisen und zu den Witwen, zu den Randständigen. Und wenn wir so ein bisschen schauen, Gott, ja, er stellt sich zu denen, die verachtet sind. Eigentlich auch skandalös, gell? Wenn wir schauen, ist gar kein Wunder, die Leute haben, als Jesus auf die Welt kam, genau das erwartet. Einen mächtigen Herrscher, der kommt und der gegen die Obrigkeiten dieser Welt gewalttätig auftritt und ja, seine Macht demonstriert und Recht durchsetzt. Das hat man erwartet. Und was macht Jesus? Jesus führt diesen Faden gerade wieder weiter und erlebt diesen Pulsschlag Gottes hier auf Erden. Und im Jakobus 1, 27 ist zum Beispiel geschrieben, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Ja, wir sind hier heute Morgen zum Gottesdienst. Aber Gottesdienst ist so viel mehr, ist 24/7 unseres Lebens. Und diese Jahreslosung 2024 lädt uns doch ein zu einem Trainingsjahr der Liebe, Leute. Ich fand das so schön. Danke für deine einleitenden Worte, Christian. Das ist einfach ein roter Faden heute Morgen, ne? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In 1. Korinther 16. Und ich liebe diese ersten Verse, die vorne dran stehen. Da steht im Vers 13, seid wachsam und fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Wisst ihr, manchmal denken wir, Liebe ist so ein bisschen was schwach und barmherzig und ich sage dann immer ja statt nein und irgendwie tut Gott das ganz anders einleiten. Er sagt, sei wachsam und fest im Glauben, sei entschlossen und stark. Diese Adjektive ordnet er der Liebe zu, Leute. Toll, oder? Johannes Hartl ist so einer, den ich ab und zu gerne höre und er wurde in einem Interview mal gefragt, das war so ein Interview, wo Leute ihn gefragt haben, wie sich denn das entwickelt hat mit der Gründung vom Gebetshaus in Augsburg und sein Dienst und so. Und dann wurde er gefragt, so und was hast du denn jetzt in Zukunft vor? Und er sagte, ich will lernen, noch mehr zu lieben. Und man hat gemerkt, der Moderator, der ihn das fragt, der konnte damit gar nichts anfangen. Der wollte was ganz anderes hören und sagte, naja, ich war jetzt die letzten Stunden mit dir zusammen und ich habe mich immer freundlich von dir aufgenommen und sehr geliebt gefühlt und wollte das so unter den Teppich kehren. Und dann sagt er, Johannes Hartl, wieder nein. Ich habe hier richtig viel zu lernen. Ich will noch mehr lernen zu lieben. Hat mich sehr beeindruckt. Und Leute, ist das nicht das, was eigentlich das höchste Ziel ist, warum wir überhaupt noch auf dieser Erde sind. Wir alle, die hier sind, oder ich denke, die meisten hatten in ihrem Leben den Moment, wo sie Jesus eingeladen haben und gesagt haben, Jesus, komm du in mein Herz, ich möchte mit dir leben. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche als Retter und Erlöser, haben wir auch gerade gesungen. Und eigentlich könnte Gott doch dann so machen, alle schon ab in den Himmel, oder? Also ist das, wenn das das Ziel ist, dann wäre es doch erreicht, ne? Ist aber nicht, wir sind ja alle noch da. Weil wir hier auf Erden einen Liebesauftrag haben. Und zwar an denen, die so bitter nötig diese Liebe nötig haben. Ja, das gibt es auch in der Elite, gell? Die brauchen Gottes Liebe auch. Aber Gott identifiziert sich mit den Schwachen. Und das Schöne ist, wir müssen das nicht aus uns selbst heraus produzieren und wir können es nicht. Das ist mir ganz wichtig. Wisst ihr, ich kann mich anstrengen und irgendwie in meinem Herzen, in meinem Martina-Herzen ist oft so wenig Liebe. Und dann darf ich sagen, Gott, du liebst den Menschen vor mir doch so viel mehr, wie ich es jemals könnte. Schenk mir deine Liebe für diese Personen. Und das ist eine Frage, die ich dir heute Morgen ganz persönlich stellen mag. Möchtest du dein Herz öffnen heute Morgen und das Gott hinlegen und sagen, möchtest du in mein Herz eine Liebe für Haiti hineinlegen? Ganz persönlich, das darfst du für dich bewegen. Wir wollen einfach anfangen, die Folien ein bisschen zu schauen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, möge ein Satz sein, der uns das ganze Jahr begleitet. Und in der nächsten Folie seht ihr ein Kind aus unserem Kinderdorf in Gonaïves in Haiti, die Fada Fora. Und ich liebe dieses Bild, weil sie einfach diese Fahne Haitis trägt. Und ich glaube, dass eigentlich jeder einzelne Mensch, sei es wir hier oder sei es auch in Haiti oder eben ja in Bulgarien, in anderen Ländern, jeder einzelne Mensch hat eine ganz wichtige Kernfrage, die er ständig Menschen, aber eigentlich auch Gott gegenüber schleudert ist. Ist da irgendwer, der mich liebt? Der mich wirklich liebt, so wie ich bin? Nicht nur mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken, sondern eben gerade in meinen Schwächen. Gerade da, wo ich vielleicht mich nicht liebenswert fühle. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben war. Irgendwann gab es einen Moment, wo Liebe Gottes für dich persönlich greifbar wurde. Sonst würdest du hier nicht sitzen oder am Livestream oder dann später der Aufnahme das hören. Wann wurde das für dich greifbar und erlebbar und sichtbar? Vielleicht, weil du eine Gottesbegegnung hattest und Vater Gott wirklich seine Liebe wirklich gezeigt hat? Aber allermeistens ist es doch so, dass wir einen Menschen brauchen, der diese Liebe transportiert. Jemanden, der uns einlädt, der mit uns ein Gespräch anfängt, der uns mal was Gutes tut, ein Geschenk vielleicht überreicht oder irgendeine Aufmerksamkeit gibt und wir merken, warum tut der Mensch das? Ich fühle mich vielleicht von dem Mensch geliebt, aber da gibt es noch mehr, da gibt der Mensch kommt mit einem Geist oder er kommt, er ist ein Symbol Gottes für mich in dem Moment. Gottes Liebe muss tatkräftig sein und werden anfassbar. Ich fand das so schön, wir hatten letztens in unserer Gemeinde in Landau ein Seminar über Seelsorge und da war eine Traumatherapeutin, die hat gelehrt und sie sagte, wisst ihr, wir brauchen einfach etwas mit Haut dran. Liebe Gottes ist irgendwie so philosophisch und so abstrakt, wir können das nicht greifen und wir brauchen manchmal jemanden, der uns umarmt und einfach Haut drumherum hat und anfassbar ist und lebendig ist, ein Wort von jemandem, eine Geste, das brauchen wir. Und wenn wir ein bisschen in die aktuelle Situation in Haiti hineinschauen, Haiti ist wirklich einfach, ich bin es als manchmal so leid zu sagen, aber es ist so einfach wieder schwer gebeutelt, politisch sehr schwierig. Nachdem der Präsident vor 3 Jahren ermordet wurde, gab es eine Übergangsperson, die dann Verantwortung übernommen hat und die Person hätte eigentlich Wahlen veranstalten müssen und das Land ein bisschen beruhigen und es ist nie etwas passiert. Und kriminelle Banden breiten sich aus, wo man sich fragt, woher haben die denn diese Waffen? Das wird von irgendwelchen großen Quellen finanziert. Das machen nicht die kleinen Leute. Und kann ich es jemandem verübeln, wenn er dann eine Waffe in der Hand hat, dass er die zu seinem Vorteil nutzt? Ich bin da manchmal hin und her gerissen. Ja, da steckt sehr viel Boshaftigkeit dahinter manchmal. Oder eben auch, wenn man gewisse Grenzen überschritten hat irgendwann, wo hört das auf? Aber dem einzelnen Menschen, der in dem großen Ganzen die Situation für seinen eigenen Vorteil nutzt, da bin ich irgendwie auch sehr barmherzig, weil ich denke, was wäre gewesen, wenn diese jungen Männer vor 13 Jahren die Chance gehabt hätten, auf eine qualitative Schule zu gehen, eine Berufsausbildung zu machen, Perspektive für ihr Leben hätten entwickeln können, dann würden sie heute vielleicht nicht diese Waffen tragen. Versteht ihr, wie ich meine? Und in der Hauptstadt ist tatsächlich so, dass 80% der gesamten Region von solchen Banden belagert sind. Vieles kann nicht mehr stattfinden. Die Schulen waren 2 Monate lang auch in Gonaïves geschlossen, mittlerweile sind sie wieder geöffnet. Unser Studentenhaus in Port-au-Prince haben wir 7 junge Menschen und eine Mitarbeiterfamilie, die dort wohnen, in einer Region, die aktuell noch nicht betroffen ist, in dem Sinne, dass sie belagert ist, aber jede Nacht, sie hören immer Schüsse in der Nachbarschaft. Die Leute sind mit Angst erfüllt und jeder, der irgendwie versucht, das Land zu verlassen. Und da blutet mein Herz. Die Grenzen sind wieder zu, von wegen Benzinpreise. Ich hatte gerade die Zahlen auf dem Schreibtisch. Der Benzinpreis hat sich versechsfacht innerhalb von 2 Jahren in Haiti. In einem Land, wo Hungersnot ist, wo man sich vorher schon gefragt hat, wie schaffen die Familien es zu überleben. Wenn der Benzinpreis sich verteuert, müssen wir verstehen, da kann man nicht denken, ist ja nicht so schlimm, dann fährt man weniger Auto. Die Leute fahren eh nicht so viel Auto, also viel öffentliche Verkehrsmittel. Ja, die öffentlichen Verkehrsmittel steigen auch, die Preise. Aber alle Nahrungsmittel, weil die müssen ja transportiert werden. All diese Preise steigen auch, verdreifachen sich, vervierfachen sich. Jeder Bauer, der sagt, ich muss von A nach B meine Sachen bringen, das wird alles überteuer. Die Banken haben nicht regelmäßig offen. Wir haben manchmal Probleme, an Bargeld ranzukommen, auch um unsere Projekte am Laufen zu halten. Ich habe tolle Mitarbeiter, die da wirklich kreativ sind und dann einfach Deals machen mit verschiedenen Geschäftsleuten und sagen, du willst dein Bargeld heute zur Bank bringen, bring es nicht zur Bank, ich gebe dir einen Scheck und ich kriege dein Bargeld dafür. Also bin da begeistert auch dafür, über unsere Leute, die wirklich dranbleiben, Leute zu versorgen. Und trotzdem bleibt diese Frage, ist da irgendwer, der mich liebt, der mich nicht einfach nur benutzt, der mich nicht einfach nur in diese globalen Mühlen von irgendwelchen Absatzmärkten bringt? Natürlich sind große Firmen in Haiti daran interessiert, die seltenen Erden für billig Geld auszubeuten. Und wie kommen sie zu Zug? Man kommt ja viel mehr zum Zug, wenn es eine Regierung nicht gibt. Ja, also wenn kein, wie war das? Ich bin der Richter und der Verteidiger der Armen und Weisen. Wenn diese Regierung nicht da ist und Interessen des eigenen Landes und des eigenen Volkes vertritt, dann können alle möglichen Verträge wieder unterzeichnet werden, die Korruption irgendwo in irgendwelche Taschen fließen lässt und Ressourcen des eigenen Landes, die es in Haiti gibt, werden dann ausgebeutet. Und das sind globale Themen. Das sind einfach Dinge, da können wir auch nicht sagen, was geht's uns an in Deutschland. Es sind auch deutsche Firmen, die versuchen, solche Verträge zu bekommen. Und das ist einfach nicht richtig. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Beispiel oder ein paar Beispiele, wie Liebe einfach durch Taten auch lebendig wird und wie wir auch Zeugnis geben können, was Gott tut. Ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen von der kleinen Rosmilov. Das ist ein Mädchen im Kinderdorf bei uns und wir wurden auf sie aufmerksam, weil sie in einem Slum Gonaives groß geworden ist und eine amerikanische Freundin hat ein Ernährungsprogramm damals geleitet, wo sie schwangere Frauen begleitet hat und beobachtet hat, ob die Säuglinge gut versorgt sind. Und in diesem Bereich war sie tätig und sagte, ihr ist diese Familie aufgefallen. Rosmilov wurde von der Mutter früh verlassen. Der Vater war ein junger Kerl und hat sie dann tagsüber einfach die Tür zugemacht, weißt du, und sie einfach in dem Zimmer gelassen, ganz alleine. Und Kinder sind nicht doof und die gehen auch gut mit ihren Ressourcen um. Ein Kind, das schreit und merkt, es kommt nie jemand, hört irgendwann auf zu weinen. Einfach als Selbstschutz, das ist verlorene Energie. Rosmilov hat nicht mehr geweint, als sie zu uns kam. Sie hat gelernt, da kommt eh niemand. Und sie war in diesem Ernährungsprogramm und dann hat die Amerikanerin gesagt, weißt du, ich gebe immer so spezielle Ernährungspäckchen mit und dann müssen die Familien wieder vorstellig werden und die Kinder werden gewogen, damit man sieht, wie sich das entwickelt. Und ich merke, ich gebe dem Vater ständig diese Päckchen und das Kind nimmt nicht zu. Und dann kam raus, dass er das nicht seinem Kind gefüttert hat, sondern verkauft hat. Und dann sagte sie, da gibt es keine andere Lösung, als wir brauchen einen Platz für dieses Kind. Könnt ihr sie nicht aufnehmen bei euch im Kinderdorf? Und so haben wir sie aufgenommen. Es war zu diesem Zeitpunkt klar, dass sie Syphilis hat. Syphilis ist eine Krankheit, die die Mutter dann auf das Kind übertragen hatte, schon vor der Geburt, die aber ansteckend ist. Und wir haben uns gut unterweisen lassen, wie wir mit dem Kind umgehen, haben sie in medizinische Programme reingebracht, dass sie auch die Medikamente bekommt und haben eine Kindermutter, die Schnei heißt, bei uns gefragt, du hast aktuell nur 3 Jungs, du hast Zeit für dies, du hast die meiste Zeit für solch ein besonderes Kind mit besonderem Aufwand, könntest du sie bitte bei dir aufnehmen und mit großziehen? Und sie sagte ja und sie hat erst Jahre später mit mir darüber gesprochen, in welche innere Bredouille ich sie damit gebracht habe. Und da will ich euch mit hineinnehmen. Sie sagte, weißt du, ich dachte, sag mal, was habe ich denn jetzt getan, dass sie mir so etwas antun? Ein krankes Kind. Was, wenn ich selbst auch krank werde? Sie bringen mich damit in Gefahr. Was ist mit meinem Mann? Was ist mit meinen vielleicht zukünftigen leiblichen Kindern? Was ist denn mit meinem Leben? Ich soll dieses Kind aufnehmen. Niemand wollte dieses Kind allein in den Arm nehmen. In einer Kultur Haitis ist es normal, dass kleine Kinder von Arm zu Arm reisen, weil jeder will es anlangen und jeder will es halten und das ist kulturell normal. Und dieses Kind kam ins Kinderdorf und außer Schnei und ein paar andere Leute wollten sie nicht anlangen. Meine eigene Tochter hat jeden Samstag mit ihrer Freundin immer auf Rosmilov aufgepasst und sie versorgt. Und ich kann es auch verstehen, ich kann die Schnei verstehen, dass sie mit all diesen Fragen auch umgehen musste. Und sie sagte, das war für sie auch ein innerer Prozess zu sagen, Gott, warum ich? Hätte doch jeder andere sein können. Und sie sagt, weißt du, Gott hat mich eine Sache gelehrt. Für ihn zählt jeder Einzelne. Und er liebt jeden. Und manchmal kostet uns das was. Es kostet uns, aus unserer Bequemlichkeit und Komfortzone hinauszutreten und Menschen ganz nah an uns ranzulassen. Was können wir denn noch näher an uns ranlassen, als bei uns daheim jemanden aufzunehmen? Das hat diese Frau gemacht, Tag und Nacht aufgestanden, gewickelt, mit Handschuhen, Vorsicht, das Kind nicht auf den Mund geküsst, aber es trotzdem geliebkost. Ja, versteht ihr? Und heutzutage ist Rosmilov medizinisch untersucht, als sind keine Spuren von Syphilis mehr da. Sie entwickelt sich toll. Ja, jedes Kind ist einzigartig, ja. Und auch da natürlich, es gibt da auch Themen, wo wir sagen, da wollen wir in der Erziehung oder auch in der Förderung einfach fokussiert bleiben. Und ihre Geschichte, ihre Anfangsgeschichte begleitet sie auch weiter ein bisschen, ja. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Und wenn wir heute schauen, Lishna ist mittlerweile verheiratet mit dem Mann, mit dem sie damals auch zusammen war. Sie hat leibliche Kinder, sie haben ihren ersten leiblichen Sohn. Und wenn du diese Familie und dieses Ehepaar fragst, wie viele Kinder habt ihr, dann tun sie beide immer sagen, Rosmilov ist unsere erste Tochter. Und dann zählen sie das leibliche Kind auf. In einem Land Haiti, wo es normal ist, dass Familien auch Kinder oder Waisenkinder aufnehmen, wie so als Sklavenkinder. Sie haben die Rosmilov nie als irgendetwas Niedrigeres aufgenommen in ihrem Herzen. Sie haben ihr den höchsten Platz gegeben, als wie Erstgeborene. Und das ist es, was Gott mit uns macht, wenn er uns herausfordert und uns manchmal in Situationen bringt, wo wir sagen, warum ich, warum niemand anderes? Wieso mutest du mir das zu? Das ist doch frech, das ist doch gefährlich. Das kostet mich was. Es hat mich sehr berührt, dass sie mir das erzählt hat, weil von diesen inneren Kämpfen hätte ich nicht so viel mitbekommen. Ich habe mitbekommen, wie sie angefangen hat, dieses Kind zu lieben und wie, was für ein Segen, wie sie und dieses Kind verteidigt hat auch. Und oft brauchen wir das, dass wir ein bisschen eine Innenschau auch manchmal haben dürfen. Und wir dürfen diese Innenschau auch Gott hinhalten. Er hält das aus. Er hält unsere Fragen aus. Er hält unsere Zweifel aus. Er hält unsere Kämpfe aus. Und er gibt auch manchmal Antwort und trägt uns da einfach mit hindurch. Und so dürfen wir Gottes Herzschlag spüren und hören und fühlen und diese Liebe greifbar und erfahrbar weitergeben. Und natürlich, das Kind hat auch Physiotherapie gebraucht und Übungen gebraucht und Verschiedenes gebraucht, um diesen Entwicklungsrückstand aufzuholen und praktische Hilfe, besondere Ernährung und so weiter. Ja, auch das. Wir haben bei der nächsten Folie, will ich euch einfach was so ein bisschen aus den Schulpatenschaften erzählen. Wir betreuen ca. 250 Familien in Schulpatenschaften. Das heißt, das sind Familien, wo die Kinder nicht abgegeben werden in unser Heim, sondern sie bleiben in den Familien und wir schauen da auch immer ganz genau drauf. Wenn das jetzt eine Tante ist oder eine Oma, die sagt, da ist jemand gestorben und dieses Kind ist jetzt da, die hat keine Mama mehr, dann schauen wir, ob es nicht doch auch in der Familie bleiben kann und wir die Familie durch eine Patenschaft finanziell versorgen, dass sie wirklich dieses Kind versorgen können. Was wir nicht einfach nur die Kinder, wir sind sehr vorsichtig, damit Kinder aus den Familien rauszunehmen. Und da kam eine junge Frau und sagte, wisst ihr, könnt ihr mir nicht helfen? Meine Schwester ist gestorben und da ist ein kleines Mädchen jetzt und ich habe sie aufgenommen, aber mein Mann ist nicht einverstanden. Mein Mann sagt, es ist schon schwer genug, die eigenen zwei Kinder durchzubringen und er weigert sich, Geld auszugeben für dieses Kind. Könnt ihr mir nicht helfen? Und es hat mich so berührt, weil als ich sie besuchte, sagte ich, wie kommst du dazu? Es ist in diesem Land gar nicht üblich, dass die Frau sich gegen den Mann durchsetzt. Wisst ihr, wie ich meine? Also sie ist da total abhängig und sie hat da wirklich... ist da wie Gott sagt, einfach ich bin der Richter und Versorger der Witwen und Waisen. Sie sagte, ich kann nicht anders, ich weiß, meine Schwester würde dasselbe tun. Würde ich sterben, würde meine Schwester mein Kind aufnehmen und es genauso verteidigen. Ich kann nicht anders. Und selbst wenn es bedeuten würde, dass ich ganz alleine stehe und meine Ehe zugrunde geht, ich kann nicht anders. Wow. Und es war wirklich so, dass wir Paten gefunden haben, dass dieses Kind ein Schulprogramm aufgenommen wurde und die Frau war bei jedem Seminar da, war überall da, weil sie Ermutigung brauchte. Und über Jahre hinweg hat dieser Mann gelernt, das Kind zu lieben und es hat es mit aufgenommen. Und das Kind ist weiterhin in dieser Familie und es wird heute kein Unterschied mehr gemacht zwischen diesem Kind der Tante und zwischen den eigenen. Manchmal braucht Liebe auch Zeit zu wachsen, Raum zu geben. Aber es braucht auch Menschen, die Entscheidung treffen, ja, auch wenn es unbequem ist. Ich stelle mich zu dem, der gerade schwach ist und meinen Schutz auch braucht. Lieben ist immer persönlich. Und ich bin manchmal auch frech. In Haiti gibt es so eine Tradition, beim Essen haben wir machen das ja auch, haben so verschiedene Tischgebete. Und die Tischgebete werden ja auch nicht frei erfunden, sondern da gibt es halt so traditionelle, die man auch immer wieder wiederholt, ne? Haben wir ja auch. Und es gibt in Haiti ein traditionelles Tischgebet und das endet mit dem Satz, jetzt gib denen, die nichts haben, also an Gott gerichtet. Ja? Und ich saß immer da und habe geliebt, ein bisschen zu provozieren und zu sagen, jo, wie stellt ihr euch denn das jetzt vor? Wir sitzen hier gerade um den Tisch vereint mit einer reich gedeckten Platte hier, mit einem Teller und werden uns gleich die Wampe vollschlagen. Und dann sagen wir zu Gott in unserem Gebet, haben ihm Gedankt dafür und sagen, so und jetzt gib du den anderen, die nichts haben. Sag ich, ja, wie will er denn geben? Wäre es nicht eher schon vorher, bevor wir hier die Teller gefüllt haben, dass ich Sachen sagen würde, ich mache mir mal nur die Hälfte drauf und mache einen anderen Teller, wo ich meine Hälfte abgebe, schön angerichtet und dem Nachbar hintrage oder dem und dem gebe. Weil wie will Gott denn teilen, wenn ich dann ins Verdauungskoma falle? Ja, wie will denn irgendwie Gott dann tun? Und ich fand das so schön, weil die Kids dann irgendwie schon wussten, das ist ja manchmal, weißt du, wir beten so viel und sind uns in dem Moment gar nicht bewusst, was wir so sagen. Und wenn sie wussten, oh, die Martina sitzt am Tisch, dann haben sie schon geschmunzelt, weil sie wussten, da kommt jetzt wieder irgendein Spruch oder irgendeine Frage. Aber ich glaube wirklich, dass da drin ganz viel steckt. Wir dürfen von dem, was wir haben, einfach teilen. Und es wird uns nicht als Mangel werden, sondern Liebe ist das Einzige, was mehr wird, wenn wir es teilen. Aber es kostet uns immer was, von unserem eigenen auch abzugeben. Auch in der Bibel, die Wunder der Essensvermehrung sind zweimal in der Bibel genannt. Die Jünger mussten geben, was sie hatten. Und dann hat Jesus vermehrt und verteilt. Oder er hat seinen Jüngern gegeben, zu verteilen, so. Aber dieses Wunder ist erst passiert, als sie das Wenige, was sie hatten, brachten, wo sie wussten, es reicht eh nicht aus. Leute, das, was wir machen können als kleiner Verein Lebensmission Haiti, reicht doch nicht aus, der Armut Haitis zu begegnen. Es reicht doch nicht aus. Oder egal in welchem Land wir sind. Aber ich wünsche mir, dass ich meinen Teil beitrage, von dem Gott sich wünscht, dass ich ihn beitrage. Und dafür habe ich Verantwortung und das will ich tun. Lieben wir es immer persönlich, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und weil wir von ihm haben, können wir weitergeben. Ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen in einen Clip. Wir wollen einen Film über die Schulpatenschaften anschauen. Und somit habt ihr ein bisschen auch einen Einblick nochmal in Haiti.
In vielen Ländern ist Bildung der einzige Weg raus aus der Armut. Die Analphabetenrate in Haiti allerdings liegt bei ca. 50%. Fast die Hälfte der Bevölkerung über 14 Jahren kann weder lesen noch schreiben. Das liegt unter anderem daran, dass in Haiti nur die Kinder zur Schule gehen können, deren Eltern für die Schulgebühren aufkommen. Deshalb hat die Lebensmission das Patenschaftsprojekt vor über 30 Jahren gegründet. Bei diesem Projekt finanzieren Spender in Deutschland die Schulkosten der Kinder. Somit ermöglichen sie diesen die Integration in die haitianische Gesellschaft. Durch jährliche Rundbriefe bekommt der Pate in Deutschland aber nicht nur Fotos, sondern auch Informationen zu seinem Kind und dessen aktuelle Familiensituation. Willst du also mithelfen, die Situationen der Kinder vollständig zu verändern?
Hey, wenn ihr euch für mehr interessiert oder uns unterstützen wollt,
Seite gucken. Ja, das ist einfach so etwas hineingenommen. Schaut mal, ich habe das zuerst gelesen und dachte, ist das wirklich wahr? Analphabetenrate 50%. Und ich habe meinen Mann gefragt, ob ich das einfach praktisch machen darf. Und er hat gesagt, ja, seine Familie ist ein Beispiel dafür. Jennifer kam nach Deutschland durch ein Missionsehepaar, die ihn adoptiert haben. Er konnte die Schule besuchen und Berufsausbildung machen. Ein weiterer Bruder auch. Und die weiteren zwei anderen Geschwister und noch ein anderer Bruder, der nicht so alt wurde und auch gesundheitlich nicht gesund war, die drei konnten nie die Schule besuchen. Und wisst ihr, wenn man Analphabet ist, dann hat man einfach keinen Zugang. Seine Schwester hat mehrere Kinder. Sie kann keine einzige Geburtsurkunde für ihre Kinder schreiben lassen, weil sie nicht schreiben kann. Wir haben so viele Familien, die stempeln ab, wenn sie Geld abholen bei uns wegen dem Schulgeld, die noch nicht mal eine Unterschrift leisten können. Und das ist nicht nur die Oma und die ältere Tante, die da kommen auch junge Leute. Und da kommen junge Leute, die die Not haben zu sagen, es ist ja auch schambesetzt, wer will denn zugeben, dass ich noch nicht mal lesen und schreiben kann. Und du bist immer abhängig davon, von einem, der mir sagt, der für mich so als Vermittler eintritt und an irgendwelche Behörden und irgendwelche Stellen geht. Und wisst ihr, das ist die Wurzel von Korruption, weil die erzählen ja immer, das kostet so und so viel und in Wirklichkeit kostet es ein Apfel und Ei. Weil das sind ja immer so diese Zwischenhändler. Analphabetenrate 50% bedeutet, jeder Zweite konnte nicht in die Schule gehen. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Bildung und Intelligenz. Die Schwester von Jiffa ist die schnellste, wenn wir als gerechnet haben, okay, wenn wir jetzt das und das kaufen und wie können wir es verkaufen und wie viel Gewinn können wir machen. Die war immer die Erste, die mathematisch das alles ausgerechnet hat. Ja, warum? Weil die Frau auf den Markt geht und einkaufen geht. Also wisst ihr, versteht ihr, wie ich meine? Und die kann trotzdem nicht schreiben. Aber die ist ja nicht doof. Und das ist etwas, was wir ändern können. Ich glaube nicht, dass in der heutigen Welt es einfach noch notwendig ist, dass so viele Menschen keinen Zugang zu Schulbildung haben. Daran können wir etwas ändern. Einfach auch, ja, weil wir unseren Teil dazu beitragen. Und viele Paten, ihr habt ein bisschen gesehen, wenn wir Seminare haben und so, ne, wir laden die auch ein, wir begleiten die, wir geben nicht einfach nur Geld, sondern wir wollen wirklich auch Menschen, ja, für Jesus gewinnen, aber auch für eine neue Perspektive im Leben. Und so sind viele Eltern, die wirklich in Haiti so berührt zum Ausdruck bringen und sagen, da ist irgendeine Person irgendwo woanders im Land, die hat mein Kind noch nie gesehen. Und die entscheidet sich dafür, monatlich für mein Kind etwas zu geben, was ich ihm nicht geben kann. Und sie beten für diese Paten und sie segnen diese Paten. Egal, ob sie ein Foto oder ein Gesicht dazu bekommen. Es gibt Leute, die tun gerne Fotos schicken oder mal ein Briefchen schreiben und andere möchten das nicht. Und das ist auch okay. Und ich will dich wirklich ermutigen, dir diese Frage vielleicht mal zu stellen. Wäre es denn was, eine Patenschaft zu starten? Haiti ist aktuell tatsächlich so, dass wir auch sehr viel jetzt wieder neu wie Ernährungsprogramme und Notfallprogramme hochfahren. Wir haben unsere Nothilfekasse wieder aufgestockt. Wir haben gerade eine Aktion auf Better Place laufen. Wenn du sagst, hey, ich interessiere mich dafür und ich würde auch sogar ein Plakat vielleicht mal wo aufhängen, wo man das vielleicht aufhängen darf, dass auch andere Leute darauf aufmerksam werden und etwas spenden, dann darfst du das gerne tun. Im Infostand haben wir verschiedene Unterlagen. Und ja, es ist so, dass die Grundnahrungsmittel so teuer geworden sind, dass einfach viele wieder hungern. Und ich bin einfach dankbar, dass wir unsere Projekte weiterlaufen lassen können. Leute, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben so viele andere Organisationen, die entweder alle Leute abgezogen haben. Wir haben auch Volontärinnen, 19-Jährige, mussten wir evakuieren. Aber unser deutscher Mitarbeiter Chris Köhl, der ist 35 Jahre alt, der ist wieder zurückgereist, weil er sagt, das ist mein Ruf, das ist mein Platz. Gott hat mich dahingestellt und ich habe Frieden, darüber zu gehen. Ja, wir gehen auf Leben und Tod, aber ich weiß auch nicht, wenn ich hier über die Autobahn fahre, was mir da passiert. Versteht ihr? Und so bin ich dankbar, dass wir weiterführen dürfen, was einfach läuft an Projekten. Und ich freue mich für jede einzelne Familie und jeden einzelnes Kind, was neu unterstützt wird und neu vermittelt werden kann an Paten. Und wenn jemand sagt, boah, das ist mir doch ein bisschen lange, so eine Schullaufbahn ist ja doch auch einfach 13 oder wenn man Kindergarten mit zuzählt, was in Haiti üblich ist, dann sind das ja fast 15 Jahre, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, dann will ich einfach ein bisschen Werbung machen. Ach, da waren noch Folien dabei, gell, zur Schulpatenschaft und auch zum Ausbildungsfonds. Wenn die Kinder dann fertig sind mit Schule, das ist dann je nach Begabung und auch das kann sein, dass das eine praktische Ausbildung ist, dann im Alter von 16, 17, 19, es kann sein nach dem Abitur ein Studium, das ist ganz unterschiedlich. Wenn jemand sagt, ich kann mir vorstellen, 3 oder 4 Jahre jemanden zu unterstützen. Ich habe ganz konkret Kinder dabei und junge Erwachsene dabei, für die wir Unterstützung suchen. Und ja, es ist auch so, dass momentan ist, dass die Universitäten zwischendrin wieder zu sind und wir dann Studiengebühren bezahlt haben und man bekommt das nicht zurück und es dauert halt dann doch wieder, man hat wieder ein halbes Jahr verloren oder wie auch immer. Und ich habe mir da oft Gedanken drüber gemacht, wäre es klüger, einfach zu stoppen und zu sagen, dann pausieren wir halt. Aber das läuft ja schon seit Jahren. Wisst ihr, in Haiti sind die letzten 4 Jahre, gab es kein einziges Schuljahr, was komplett durchgelaufen ist. Aktuell war es so, dass in Gonaïves 2 Monate die Schulen wieder zu hatten, aufgrund der Situation der politischen Lage. Jetzt haben die Schulen beschlossen, die Sommerferien zu kürzen, dann machen sie bis im August weiter. Hier gäbe es hitzefrei, also in Haiti Sommer, das ist wow, eine Qual. Die Lehrer erzählen oft, Kinder werden zwischendrin auch ohnmächtig, weil sie morgens nichts gegessen haben, ne, und nichts getrunken und es einfach zu heiß ist. Und trotzdem ist man dankbar, dass die Schulen sagen, wir holen das nach und wir holen das auf. Und auch da brauchen wir Leute, die sagen, ich bleibe dran und ich sehe weiter, auch in Zeiten, wo es nicht sofort ein Resultat sichtbar wird. Ja, das sind so die aktuellen Dinge, die uns beschäftigen und ich möchte euch selbst auch nochmal in diesem Thema wirklich ermutigen und sagen, wisst ihr, vielleicht geht es dir ja selber auch so, dass du das Gefühl hast, ich bin gerade müde und ich würde mir so sehr wünschen, ein Resultat, ein Ergebnis zu sehen und ich sehe es gerade nicht. Und Gott spricht dir zu, weißt du, es ist unabhängig, wie wir uns fühlen. Ja, Gott möchte Erfrischung und Freude uns so schenken, ja? Aber hey, ist es nicht abhängig davon, wie du dich fühlst. Tu nicht dein Handeln und deine Entscheidung, wie du Gott dienst, von deiner Gefühlslage abhängig machen, sondern bleib einfach treu dran. Treue ist ein ganz großer Wert vor Gott. Und dranbleiben, auch wenn wir uns nicht fühlen und auch wenn die Situationen gerade schwierig sind und wir müde sind und wenn wir treu einfach weitergehen, das ist etwas, was Gott segnet. Und wir als Lebensmission sagen, wir wollen bereit sein, auch jetzt in den Dingen, wo wir aktiv nicht so viel in Haiti tun können, wir wollen Dinge vorbereiten und Dinge tun, von denen wir wissen, das ist auch eine Vision, die Gott uns geschenkt hat, sei es auf diesem neuen Grundstück eben Brunnen zu bohren und dann wirklich Trinkwasser und Nutzwasser auszugeben in ein neu entstehendes Stadtviertel hinein und so weiter. Da sage ich, okay, ich möchte die Zeit nutzen, Dinge in der Schublade zu haben, sobald die Tür aufgeht, dass ich sagen kann, jetzt geht's los. Auch das ist eine Treue, nicht aufzugeben, sondern wie Christian gesagt hat, die Finsternis wird wieder zurückgedrängt werden, weil Gott das tut. Ich will euch einfach segnen mit diesen Gedanken und jetzt auch nochmal einladen, aktiv zu werden, denn Liebe in Aktion hat immer auch mit Gebet zu tun. Und wir wollen jetzt einfach zum Schluss nochmal auch in Gebet für Haiti gehen. Und da will ich euch einladen, weiß nicht, ob ihr das gewohnt seid, wie in so Bienenkörbchen. Das heißt, tut euch doch mal zusammen, alle so 4, vielleicht 4er, maximal 5er Gruppen. Und wir wollen jetzt einfach noch ein paar Minuten nehmen, wo jeder einfach für Haiti beten darf. Und wenn wir das in kleinen Gruppen machen, dann musst du auch nicht vor allen sprechen, dann ist die Hürde einfach geringer. Und wenn jemand nicht laut sprechen will, dann darf er auch einfach leise in seinem Herzen beten. Aber es wäre schön, wenn der ein oder andere sich zum Sprecher macht. Und ich will euch jetzt einladen, einfach in einzelne kleine Gruppen zu gehen und Haiti zu segnen, für unsere Mitarbeiter zu beten. Da ist auch noch eine Folie da von unseren Leuten, wo ich sage, wir haben so viele, wir haben insgesamt 48 Mitarbeiter in Haiti und es ist ein Vorrecht, ihnen ein monatliches, regelmäßiges Gehalt auszahlen zu dürfen, in Zeiten, wo so viel Unsicherheit ist. Ich feiere jedes Haus, wir durften jetzt schon 2 Häuser bauen dieses Jahr, sind am 3. jetzt fast fertig, von Habitat ein Spendenhaus Zeichen zu setzen, in Zeiten, wo einfach sehr viel Hoffnungslosigkeit auch in Haiti herrscht. Ihr dürft beten und segnen und ich werde dann zum Schluss ein Abschlussgebet beten und dann dürft ihr wieder zurückkehren an euren Platz. So, dann los in die Gruppen. Jesus, ich danke dir, dass du der Vater der Witwen und Waisen bist. Dass du nicht auf unsere Stärke baust, sondern dass du dich identifizierst auch mit unserer Schwäche. In unserem Leben, aber auch in Ländern, die schwach sind oder ja Ländern mit vielen Waisen. Ich danke dir, dass du Herzen verknüpfst, dass wir eine Familie sind, dass wir Geschwister sind und dass wir einstehen dürfen im Gebet und in Taten mit anderen Geschwistern, auch wenn sie weit weg wohnen. Ich danke dir, dass du so ein segensreiches Netzwerk knüpfst. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast. Ich danke dir, dass du Sabbatruhe hast. Ich danke dir, dass bei dir Licht ist und dass wir Licht in uns tragen dürfen an Orte, die finster sind. Jesus, segne du Haiti. Im Namen Jesu. Amen.